Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Maya Burkhardts Frauengeschichten, heute vor Publikum in Neustadt am Rübenberge. Wir haben einen wunderbaren Gast, politisch korrekt eine wunderbare Gästin hier. Sie sagt über sich, ich mag Frühling, Inseln, Katzen, Fußball, Handball, Sauna, gut gelaunte Leute, mit denen man spontan an der Alster Sekt trinkt. Nächtliche Telefonate mit Freundinnen, alte Filme, Bücher mit Happy End und Tage ohne Termine. Ich hoffe, dass Sie diesen Tag, an dem Sie einen Termin mit mir, mit Maya Burkhardts Frauengeschichten hat, trotzdem mag. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Dora Held. Vielen Dank. Sie mögen den Tag, trotz Termin.
Ja, das ist ja kein richtiger Termin, wenn man nebenbei auch noch Rotwein trinkt und in die gut gelaunten Gesichter guckt. Ist das nicht wirklich ein Termin? Dann ist das eher, was mache ich heute Abend?
So. Wir machen es uns jetzt schön.
Wir machen uns das jetzt schön, ja.
Du musst, du kannst. Mhm. Ein Wort ihrer Großmutter. Ein Lebensmotto.
Ja.
Es duftet nach Disziplin.
Das ist pure Disziplin. Das soll nicht nur so duften, das soll auch so gemacht werden.
Ist da nicht für ein Lebensmotto, für ein Lebensprinzip, fehlt da nicht ein bisschen das heitere Moment?
Ach, das weiß ich gar nicht. Man muss da vielleicht so drüber nachdenken, wie sie gelebt hat. Die hatte sehr früh ihren Mann verloren und hatte eine ganze Menge mitgemacht, war aber ein sehr heiterer Mensch. Und die hat sich nie über irgendwas beschwert oder beklagt. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass sie so schlechte Laune hatte oder beleidigt war. Sie war vielleicht einmal ärgerlich, aber das ging dann auch schnell vorbei. Und dieses Lebensmotto kommt daher, dieses du musst, du kannst. Also man setzte sich nicht hin und sagte, oh Gott, es ist alles ganz furchtbar, sondern man muss halt irgendwie weitermachen.
Meine Mutter pflegte zu sagen, glücklich sein ist eine Entscheidung. Das geht in dieselbe Richtung, in etwa.
Das klingt schöner, ja. Es meint vielleicht dasselbe doch.
Der Vater war Bundeswehroffizier.
Ja.
Ein karger Mann, kein emotionaler Mann, glaube ich.
Vielleicht spröde, also, oder rational.
Ein spröder Mann. Ja. Wie war die Mutter?
Genau das Gegenteil. Sie ist auf Sylt aufgewachsen und meine Mutter findet das Leben grundsätzlich schön. Also meine Lieblingsgeschichte, so kann man sie auch am besten beschreiben. Es gab so ein, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor Jahren, so ein Spieltherapie hieß das, glaube ich. Da mussten alle dann bestimmte Fragen beantworten. Und das haben wir mit meiner spielwütigen Schwester mal gespielt. Und da kam die Frage, wer von euch hatte die schönste Kindheit? Jetzt saßen da meine Eltern, meine beiden Geschwister und ich. Da hätte ich als Mutter mir eins meiner Kinder ausgesucht und gesagt, ja, hier vielleicht meine Schwester als Jüngste. Und sie sagte, wie aus der Pistole geschossen, ich. Ich meine, sie war ja für unsere Kindheit verantwortlich. Ja. Und sie sagte auf die Frage, wer hatte die schönste Kindheit? Ich. Und das glaubt sie, also so ist sie auch. Die ist sehr fröhlich, sie hat immer gute Laune. Und ihr Satz des Sommers, guck mal, da hinten wird schon hell. Also sie ist so.
Sie sagen aber, liebe Dora Held, über sich selber, Sie sind eher Skeptikerin. Mhm. Sie sagen, das liegt an Ihrem Sternzeichen.
Auch.
Auch. Das heißt, den Optimismus der Mutter, der ist nicht übergesprungen. Also nicht so richtig jedenfalls.
Nee, also ich habe da viel von meinem Vater, von meinem Sternzeichen, von meiner Mutter, glaube ich, die Augen. Das war es aber auch schon. Den Optimismus nicht so.
Nee, ich bin da, glaube ich, Skorpion.
Doppelskorpion, viel schlimmer. Ja, ja. Ein Astrologe hat mal, als er gerechnet hat, zu mir gesagt, Sie haben nicht viele Freunde, oder?
Ja. Darf ich uncharmant nachfragen, hat er recht?
Nee, ich finde, ich habe Freunde. Ich weiß ja nicht, ob die das auch so sehen. Vielleicht ist das anders.
Wir sind mit der S-Bahn hierher gefahren, eben von Hannover nach Neustadt. Mhm. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie gar nicht so gut mit Lob umgehen können. Hat das auch was mit dem Elternhaus zu tun?
Ja.
Also Sie können loben, aber es ist Ihnen so ein bisschen unangenehm, wenn man Sie lobt.
Ja, ja, so einer der Sätze der Kindheit, nimm dich nicht so wichtig. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Wenn man gelobt wird, hat man immer das Gefühl, oh Gott. Und dann sagt man immer sofort, nee, war ja nix. Die 3 Stunden die Küche geputzt, ach, war ja nix.
Sie waren eine sehr gute Handballerin, kamen nach Hause und haben gesagt,
Mensch, ich war die Beste heute.
Ich war die Beste heute. Ja, und das stimmte auch noch.
Ja, fand ich, also ich glaube schon.
Und was hat Vater sagte?
Der hat den Kopf geschüttelt und hat enttäuscht geguckt, dass er so eine Angeberin als Tochter hatte, glaube ich. Nein, aber sowas machte man bei uns einfach nicht.
Sie haben im Grunde keine geografische Heimat, zunächst einmal, weil der Vater Bundeswehroffizier, wurde häufig versetzt. Das heißt, in wie vielen Städten haben Sie als Kind und Jugendliche gelebt?
Also insgesamt bis zur Ausbildung, bis zum Schluss der Ausbildung in fünf oder sechs waren das dann, ja. Mhm.
Waren Sie traurig, dass Ihr Vater diesen Beruf hatte?
Also als Kind fand ich es nicht ganz so schlimm, man will da nicht weg, aber den Umzug mit 17, den fand ich ganz schlimm. Da war ich irgendwie so 2 Jahre vom Abitur. Es war Juni und ich wurde im November dann irgendwie volljährig und ich musste aber mit und dann auch noch von Schleswig-Holstein nach Rheinland-Pfalz. Das war dann schon irgendwie Brot.
Das muss man wollen.
Ja, und ich wollte, ich wollte nicht. Es wollte aber auch keiner richtig. Also das war halt auch jetzt keine Frage. Das musste jetzt so gehen. Den fand ich schwierig, den Umzug. Da war ich, da hatte ich schon ein schweres Heimweh, die Jahre.
Wenn Sie Norddeutschland vermissen oder wenn Sie Norddeutschland vermisst haben, als Sie Norddeutschland vermisst haben, heißt es korrekt. Was haben Sie da am meisten vermisst?
Also es war das Licht, es war der Wind. Ich bin nicht gut in Bergen. Wir hatten so einen Weinberg genau vor der Balkontür. Also man guckte da auf diesen Weinberg rauf. Es war mir alles zu hügelig. Es war mir zu warm im Sommer. Es war mir zu schwül. Mir war es zu viel Dialekt und es wurde mir viel zu viel geredet. Also man kann ja mit einem Rheinländer jetzt nicht, man kann ja den nicht fragen, wie komme ich denn jetzt da und dahin?
Doch, kann man schon.
Ja, nur er redet dann ganz lange und er geht auch noch mit. Und das. Doch. Das ist mir ganz am Anfang passiert und ich habe immer gedacht, was machst du denn jetzt? Und das war aber so ganz typisch und es wurde wahnsinnig schnell, wurden da Freundschaften geschlossen und es blieb da relativ wenig immer über. Mir war das alles irgendwie zu viel Gefühl, zu viel Lärm, zu viel Gerede, zu viel Worte, zu viel Begleitung. Und ich fand dann so die Wochenenden, wenn man dann im Zug nach Norddeutschland saß und man kam in irgendein Abteil und da sagte nur jemand Moin und dann 3 Stunden nichts mehr und als er rausging, dann ja, weiterhin einen schönen Tag. Da habe ich gedacht, ja.
Dass eine junge Frau das Schweigen mag und die großen Abstände zwischen den Worten dann Romanautorin wird, ist eigentlich nicht so mit Logik zu erklären.
Ja, es war ja sehr viel später. In der Zeit damals ja noch nicht. Ja.
Hatte die junge Bärbel Schmidt, wenn ich das einmal sagen darf, hatte die junge Bärbel Schmidt auch Liebeskummer, wenn man so in diesem Alter umzieht?
Und wie? Ja. Also Herzschlag bis zu den Ohren. Doch, ich habe auch richtig gelitten. Also ich war auch immer davon überzeugt, dass man wirklich an Liebeskummer sterben kann.
Das ist bestimmt auch so.
Ich war auch kurz davor. Ja.
Es ist ja guter Brauch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass unser Gast immer 3 Songs mitbringt und ich spiele immer einen von Rod Stewart. Und die 3 Songs müssen etwas mit den unterschiedlichen Lebensphasen zu tun haben. Ich stelle mir gerade vor, dass Ihr Vater, ein konservativer Offizier der Bundeswehr, mit dem Gedanken sich anfreunden musste, dass aus dem Jugendzimmer seiner Tochter der Sänger von Tonsteine Scherben singt. Das war ja die Anarchieband schlechthin.
Das wusste er doch gar
nicht. Das wusste er nicht. Er hat gesagt, das klingt ein bisschen komisch, aber Rio Reiser. Und
der Junimond ist für mich die Mutter aller Liebeslieder. Da habe ich so geheult. Also und immer wieder. Das konnte ich 20 Mal am Stück hören und ich habe mich auch gleichmäßig in das Intervall reingeweint. Also es war auch nicht so, dass ich zum Schluss nur geschluchzt habe, sondern die Stärke dieses Weinens war unverändert, egal wie oft ich dieses Lied gehört habe.
Die Welt schaut rauf zu meinem Fenster. Augen ganz staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich seh dich kommen, aber du gehst vorbei. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh.
Im Nachhinein ist Liebeskummer ja auch was Schönes, denke ich dann, wenn es dann mal vorbei ist, dass man so mal in so einem Loch hockte.
Es ist eine Katharsis, eine Reinigung.
Ja, das sagt man dann hinterher, das ist an dem Moment, aber ja.
Ja, wahrscheinlich ist die Niederlage und die Abweisung ist immer etwas, wenn man es denn überlebt, dann stärkt es einen.
Genau.
Haben Sie als junges Mädchen schon gerne Aufsätze geschrieben? Waren Sie eine Dichterin, eine Fabuliererin?
Ja, ich war, um noch weiterzugehen, wirklich sehr einseitig begabt. Also Mathe, Physik, eine absolute Katastrophe. Und als mein Mathelehrer mich auch noch in Physik bekam, hat das, glaube ich, wirklich als persönliche Beleidigung empfunden. Und Deutsch habe ich wirklich sehr geliebt.
Ich finde es so faszinierend an Ihrem Lebenslauf, dass hier eine Frau sitzt, die eine Gesamtauflage, korrigieren Sie mich, von 2,5 Millionen Büchern hat.
Das müsste ich angeben, das stimmt nicht.
Stimmt nicht.
Es sind fünf.
Es sind fünf. Was ich so faszinierend finde an Ihrem Lebenslauf, dass neben mir eine Frau sitzt, eine Autorin, die 5 Millionen Auflage hat, die aber, und das ist ungewöhnlich, das gibt es kein zweites Mal, als Verlagsbuchhändlerin und als, wenn ich das sagen darf, als Vertreterin für Bücher begonnen hat. Warum zunächst hatten Sie den Wunsch, Buchhändlerin zu werden? Sie haben eine entsprechende Buchhändlerlehre in Bonn-Bad Godesberg gemacht.
Genau.
Warum wollten Sie Buchhändlerin werden?
Ich hatte eigentlich nie eine Alternative. Ich habe mal wahnsinnig viel gelesen, auch sehr früh. Und es gab mal irgendwann den Satz, das Kind liest zu schnell, es lohnt sich nicht.
Von wem kam der?
Von meiner Mutter, weil sie sagte, es lohnt sich nicht dauernd Bücher zu kaufen, du liest zu schnell. Ich bekam einen Büchereiausweis. Ich bekam schon Bücher geschenkt, aber eben nicht in dem Tempo, wie ich sie gebraucht hätte. Und ich ging jeden Dienstag in die Stadtbücherei. Und da gab es eine wunderbare Frau von Jud Schenker, die sah aus wie Astrid Lindgren, fand ich. Wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber für mich war das Astrid Lindgren vom Foto her. Und die hat mich sehr begleitet und der habe ich irgendwann mal gesagt, ich will unbedingt in der Bücherei arbeiten. Also diesen Luxus, in diesen Büchern zu sitzen, das fand ich toll. Also überall stehen Bücher rum und man kennt nie alle. Es gibt immer Reserve, die man noch nicht kennt, das fand ich ganz faszinierend. Und die hat mir damals schon gesagt, da war ich glaube ich 14, ich soll in den Laden, also ich soll nicht in eine Bücherei, sondern ich soll Menschen um mich herum haben, also Buchhändlerin lernen. Und dann gab es mal eine Zeit lang die Idee mit dem Studium und jetzt war ich aber auch nie so, wie gesagt, einseitig begabt. Ich hätte nicht studieren und nebenbei jobben können und ich wollte aber auch nicht jetzt so eine Abhängigkeit. Dann habe ich gesagt, ich mache jetzt eine Buchhändlerlehre, weil ich will unbedingt irgendwas mit Büchern. So fing das an und ich bin dann dabei geblieben, weil das absolut Richtige für mich war. Ich habe doch nie daran gezweifelt, nie.
Und warum sind Sie dann dennoch von der Buchhandlung in die Vertreter, das heißt nicht Vertreter, das heißt
tatsächlich Verlagsvertreterin.
Das heißt, man muss sich vorstellen, Sie fahren mit einem Automobil Ihrer Wahl über die Städte und Dörfer in einem Bezirk in Norddeutschland und preisen die Bücher an, die Sie für richtig halten.
Nicht ganz so schlimm und auch nicht wie Kartoffeln oder so.
Nein.
Es sieht also so aus, dass man am Tag so zwischen, je nachdem wie groß die Buchhandlungen sind, zwischen 4 und 6 Terminen hat. Und dann gehe ich hier zum Beispiel zur wunderbaren Frau Theiler in Neustadt in die Buchhandlung. Die weiß, dass ich komme, der Termin ist vereinbart, ein halbes Jahr vorher. Sie ist vorbereitet, die sieht also guckt sich die Vorschauen schon durch, der Verlage, für den ich arbeite, und wir gehen das dann gemeinsam durch. Ich sage ihr, was sie braucht, was sie nicht braucht. Sie fragt mich, was sie wissen will, und dann hat man eine Stunde das Nett miteinander. Sie hat ihre Stellung mir gegeben, ich habe die in einen Laptop getippt und dann schicke ich das abends an den Verlag. Das habe ich damals mal angefangen, ganz profan, man hat einfach als Verlagsvertreterin damals mehr verdient als Buchhändlerin.
Ja.
Das war der eine Grund. Und der andere Grund war, so als Bundeswehrkind hat man ja so eine gewisse Unruhe. Das hat, glaube ich, was damit zu tun. Also ich kenne auch so ein paar andere, denen es auch so geht, wenn man so alle 5 Jahre die Wohnung wechselt, wird man irgendwie nervös, wenn man 5 Jahre am selben Ort ist. Also ich muss auch alle 5 Jahre umstellen oder so. Ich werde irgendwie so ein bisschen kribbelig. Und bei Berufen war es auch immer so, dass ich immer dachte, jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich mache jetzt die nächsten 5 Jahre immer zur selben Zeit das und das in der Buchhandlung, das fand ich ein bisschen schwierig. Und das ist durch die Vertretung anders. Also man hat einfach 5 andere Leute am Tag und andere Orte. Und das fand ich irgendwie spannend. Und das Wunderbarste ist, man bekommt natürlich die Manuskripte zu lesen, bevor das Buch überhaupt erschienen ist.
Ja.
Und das war für mich eigentlich der ganz große Zauber bei der ganzen Geschichte, dass ich früher lesen durfte als die anderen. Und dass ich in eine Buchhandlung gegangen bin und dann stand da ein Kunde und dann habe ich gedacht, so, und ich kenne schon ein Buch, was ein Riesenerfolg wird. Und du weißt noch nicht mal, dass es kommt.
Zwei Fragen im Hinblick auf Zahlen. Wie viele Kilometer fahren Sie im Jahr?
Ich bin die ganzen letzten Jahre, also ich habe es ein bisschen verkleinert, das Gebiet, ich hatte immer so 40.000.
Pro Jahr?
Pro Jahr. Mhm.
Und wie viele Bücher lesen Sie im Jahr in Ihrer Eigenschaft?
Also man liest ja nicht alles und jedes Buch von vorne bis hinten ganz konzentriert durch, die meisten schon. Bei einigen Titeln reicht es auch, wenn es das vierte Buch von sowieso ist, dann liest man so ein bisschen kreuz und quer, aber das sind bestimmt 200 oder 250 für den Verlag.
Was ich so faszinierend finde, ist Folgendes. Wenn man ein Buch schreiben möchte, und das kann ich ja ein bisschen beurteilen, erschlägt einen ja die Erkenntnis, dass man nicht der Einzige ist, der ein Buch schreibt, sondern man geht auf die Leipziger oder Frankfurter Buchmesse und denkt, 80.000 Titel jedes Jahr neu. So, warum soll man mein Buch denn lesen? Dass Sie das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ich weiß jetzt, was fehlt, ich weiß jetzt, was die anderen schreiben, ich kann das vielleicht auch. Gab es da diesen einen Moment, wo Sie gesagt haben, wo Sie sich vielleicht geärgert haben über eine Autorin, die schreibt einen Schaß hier, und gesagt haben, jetzt, oder war das ein schleichender Prozess?
Das waren jetzt zwei Fragen in einer. Jetzt muss ich erst mal überlegen. Also das eine Ding ist, ich glaube, der Anfang ist schon, das ist auch eine gute Frage, aber ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied. Gerade weil ich in diesem Beruf bin und auch schon, also von meiner Lehre an, dass ich es, keine Ahnung, 35 Jahre mache oder 30 Jahre schon mache, es ist wirklich so, dass ich diese Ehrfurcht, ich habe jetzt ein Buch geschrieben und das muss jetzt funktionieren, das hatte ich nie. Ich hatte auch diesen Druck nicht. Ich habe nur ein Buch geschrieben von 80.000 oder 90.000, die erscheinen sind. Wenn das blöd ist, macht das nichts. Mhm. Es gibt genug andere. Also ja. Mich hat das eher beruhigt, diese Aussicht, dass ich ja nur eins habe. Also wenn ich jetzt das eine geschrieben hätte, auf das alle warten, und das ist blöd, dann hätte ich ein Problem gehabt. Aber so, das vertanzt sich ja dann in den ganzen Massen, also dass nichts taucht. Ja, ja. Das fand ich also nicht so schlimm. Und die Entscheidung, die war eigentlich auch ganz pragmatisch. Ich habe, also diese Vertretung läuft in zwei Zeitabständen. Also man ist unterwegs im Buchhandel, das hat mit einem Programm zu tun, von Januar bis Ende März, Anfang April. Und dann wieder von Juni bis September. Und zwischendurch sitzt man zu Hause und wir lesen dann die Manuskripte. Diesen Luxus, dass wir es früher dürfen als die anderen, aber man muss es ja auch machen. Wir haben dann die Büroarbeit und all sowas. Ich habe früher in der Zeit, in der ich da zu Hause war, immer drei Tage in einer Buchhandlung gearbeitet. Das waren Freunde und mir hat das immer so ein bisschen gefehlt, dieses, also an eine Buchhandlung zu verkaufen, ist ja eine Sache, aber dann an den Leser zu verkaufen, das fehlte mir dann so ein bisschen. Also habe ich das gemacht, drei Tage, und habe dann in den übrigen Tagen dann in Ruhe und mit Disziplin meine Manuskripte gelesen. So, dann ging irgendwann meine Ehe in die Brüche, ich zog nach Hamburg, die Buchhandlung war in Cuxhaven, die war nicht mehr in der Nähe, ich konnte da nicht mehr arbeiten und ich habe mich wahnsinnig gelangweilt und habe das Problem gehabt, dass ich dann so, ich bin so ein bisschen, meine Mutter ist immer genannt, so weggegammelt. Also ich saß dann im Bademantel auf dem Sofa um vier und habe Bonanza geguckt. Und habe aber, wenn einer anrief und auf dem Anrufbeantworter sprach, gedacht, oh Gott, wann sollst du denn da jetzt zurückrufen oder so. Also ich war dann so schnell, man ist ja dann schnell überfordert ohne Strukturen.
Man ist schnell überfordert ohne Struktur. Ja, das ist ein Satz, der viel über Sie aussagt, glaube ich.
Genau, also ich muss das alles in Ordnung bringen. Und dann kann ich auch ganz viel. Ich kann fünf Sachen nebenbei machen oder nebeneinander. Eine alleine finde ich ein bisschen anstrengend. Und dann traf ich mich irgendwann mit einem alten Freund, der Literaturagent ist, und wir waren essen, der wusste von meiner privaten Situation, fragte mich, wie es geht, und ich sagte, auch im Prinzip ganz gut, jetzt nach der Trennung, nur diese reisefreie Zeit. Also ich werde irre zu Hause, ich muss irgendwas tun. Und der sagte zu mir, dann schreib doch mal, du kannst doch ganz gut erzählen. Ja. Die Verlage suchen alle im Moment Bücher, wo es, also Unterhaltungsromane für Frauen, die mal ein bisschen älter sind. Du bist doch geschieden, schreib uns doch mal einen Roman über eine Scheidung. Und das so ein bisschen leicht. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das war so im Grunde, kriegst du das ein Aufsatzthema. Und dann habe ich mich drei Tage in der Woche hingesetzt und habe drei Tage geschrieben, mit Mittagspause bis halb sieben, so wie früher im Laden, und habe dann daneben so schön meine Manuskripte gelesen. Und als das Buch dann 100 Seiten hatte, habe ich ihm das gegeben und er sagte, gut, dann versuchen wir das mal.
Ja, das heißt, das Buch war natürlich auch der Versuch, etwas Ordnung in die eigene Seele zu bringen nach einer Trennung. Oder ist das?
Das ist dabei passiert, aber das war nicht der Ansatz. Es war auch schon drei Jahre dann her. Also das ist dabei schon passiert, dass ich gemerkt habe, man kann da viele Dinge auch anders sehen. Aber das war nicht der Grund.
Spannend ist ja, dass Sie noch heute aktiv sind als Verlagsvertreterin, was Sie ja nicht müssten. Also bei 5 Millionen Auflage ist man sozusagen finanziell aus dem Allergröbsten raus. Und man kann im Restaurant auch schon mal 2 Glas Wein trinken. Kommt da die Beamtentochter durch, die sagt, nee, ich komme durch.
Ja, und wie? Ja. Die werde ich auch nie los. Also ich denke dann immer, dann Gott, das Finanzamt, wobei ich dann sehr ordentlich einen Steuerberater habe, der ist genau wie mein Vater. Also ich habe eine Steuerprüfung gehabt, hat die Steuerprüfung gesagt, sowas hättest du in 30 Jahren nicht erlebt. Also es war alles picobell. Nee, aber es sind also erstmal weiß ich nicht, wie lange das geht. Dann weiß ich ja nicht, wenn was passiert. Also ich mache mir da immer dann doch noch Gedanken.
Immer wieder taucht Ihre Großmutter auf. Und jetzt, wo der Name Dora Held so eine Berühmtheit erreicht hat, es ist der Name Ihrer Großmutter. War das eine Hommage an Ihre Großmutter, eine kleine Verbeugung oder weil der Name in der Tat gut klingt? Oder was beides?
Gut klingt, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, glaube ich. Also es war so ein Punkt, wir haben diese Manuskriptseiten, das war noch nicht fertig geschrieben, das erste Buch hat dann der Agent an Verlage geschickt. Und ich habe ja schon sehr lange für den DTV gearbeitet und habe gesagt, ich kann das nicht bei der Konkurrenz machen. Ja. Also das geht ja nicht. Und fühlte mich auch mit denen verbunden. Dann sagte mein Agent zu mir, ja gut, dann gib das, soll ich das denen geben? Und sage ich, nein, dann müssen die das machen. Also dazu bin ich schon zu lange da, sind die auch freundlich, die sagen nicht, nee, hier komm, das taucht nichts. Ich wusste auch, dass es so relativ taucht. Also das war nicht das erste, mit dem der Erfolg kam, aber das war ein ordentlich geschriebener Scheidungsroman. Also da hätten die jetzt nicht viel gegen sagen können. Und das wollte ich aber irgendwie nicht, dass das so über die Kontakte läuft. Und dann sagte Joachim damals, sagte mal ein Pseudonym. Und die Stora Held fiel mir einfach sofort ein. Also erstmal, weil das so ein Name ist, meine Mutter heißt seit 58 Jahren Schmidt. Mhm. Und wenn sie auf Sylt, wo sie wieder lebt, wo sie aufgewachsen ist, zum Einkaufen geht und sie trifft eine alte Bekannte, sagt sie, na Edith Held, was machst du denn hier? Also dieses Held hat sich einfach durchgesetzt, Schmidt sagt keiner zu ihr. Und wenn jemand Frau Held ruft, dann drehen sich meine Tante, meine Mutter, meine Cousine und ich auch um. Also auf Sylt. Ja. Deswegen ist mir der Name geläufig. Und ich habe dann meine Mutter gefragt, ob sie da was gegen hat, und meine Tante, meine Cousine auch. Und die fanden das gut. Ja, und dann haben wir es damit gemacht.
Sie beschreiben die wunderbare Situation, dass Ihr Chef, als Sie noch Buchhändlerin waren, immer wollte, dass in den 80ern Sie Eva Heller in die Regale stellen und in den 90ern dann Hera Lind in die Regale stellen. Und Sie haben dann damals gesagt, nein, das ist Frauenliteratur, allein der Gedanke.
Zeug kommt hier nicht rein.
Jetzt ist natürlich... möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber...
Das ist so ein Zeug.
Nein, es ist gut geschriebene Unterhaltungsliteratur, die sehr erfolgreich ist. Ja. Müssen Sie manchmal selber schmunzeln, dass die, naja, also ein bisschen auch...
Mein kämpferischer Feminismus, der über die Jahre verdampft ist. Ja, das ist, ich war damals 20, ich hatte gerade im Buchhandel neu erfunden. Im Kopf nach der Frankfurter Buchhändlerschule, wo man dann glaubt, man ist die Größte. Und ich war noch so in der Findung und ich wollte alles werden, nur nicht so wie meine Mutter. Und dann ging ich eben so in die Richtung von French und Mäulenbelt und so, die also alle keine Männer wollten. Und das war die Zeit der Frauengruppen, wo eine Freundin von mir, die ganz, ganz emanzipiert war, ein Problem hatte, dass sie einen Sohn bekam und deswegen nicht mehr, ja, die durfte dann nicht mehr in ihre Frauengruppe nachmittags gehen, weil da keine Männer rein durften. Und der Mann war irgendwie 3 Monate und musste irgendwie dann immer wegorganisiert werden. Also das war so die Zeit und es war alles anderes als das, was bei uns zu Hause passiert. Und deswegen fand ich es erstmal gut. So, und wir waren dann eben auch in der Buchhandlung so ganz intellektuell und fanden dann Frauenliteratur, das muss Kampf sein.
Ja.
Und dann kamen eben damals, ich weiß es wirklich noch, dann kamen so die ersten Unterhaltungsfrauen. Eva Heller fing damit an und Hera Lind kam dann und wir hatten damals dieses Frauenkreuz am Regal in so einem Neon-Orange und das war aber auch das Kreuz, was die Verlage... dieses Frauenzeichen.
Ach so, das Geschlecht, ja, ja, ja.
Und, aber das klebte also dann an dem Regal, das Frauenzeichen, das große, in, was völlig leuchtete und dann hat sich da wirklich ein Verlag erdreistet, das auch auf den Rücken der Bücher zu machen, das fanden wir unmöglich.
Ja.
Das gehörte da nicht rein und ja, ich weiß auch gar nicht, was. Ich hatte damals einen Mitlehrling, was die heute darüber denkt. Ich glaube, die weiß gar nicht, dass ich Dora Held bin. Ist doch, glaube ich, besser.
Wir haben vorhin über das Rheinland erzählt. Sie waren im Rheinland ja zweimal, einmal als Tochter Ihres Vaters, Ihrer Eltern und dann nochmal bei der Buchhändlerlehre in Bad Godesberg. Und Sie waren die Protestantin unter Katholiken. Das war damals noch ein Thema. Mhm. Ich glaube, Sie durften nicht. Ihre Mutter hatte die... Kindertrikots hinten vom Handball.
Einer von uns machte Sport und da musste mal eine Mutter alle Trikots waschen. Ich weiß die Größe 148 und die wurden auf einer Wäschespinne aufgehängt an einem Sonntag in einem Reihenhausgarten, in unserem damals, der eigentlich überhaupt nicht einsehbar war, es sei denn, man stieg auf diesen Weinberg und guckte runter und trotzdem bekamen wir von der Gemeinde ein mahnendes Schreiben, doch nicht am Sonntag Wäsche trocknen und so.
Und in dieser, also eigentlich ist das Rheinland ja durchaus für seine Lebensfreude bekannt. Die ist Ihnen aber etwas verborgen geblieben, bis Sie bei einem Konzert auf BAP trafen.
Genau, das war dann in der Zeit meiner Ausbildung dann schon. Ich habe dann die Buchhändlerlehre ja auch noch im Rheinland gemacht und dann kam damals BAP auf. Und ich hatte eine Zeit, wo ich eigentlich noch alles furchtbar fand und auch jede Möglichkeit genutzt habe, um nach Norden zu fahren, also entweder nach Sylt oder nach Cuxhaven, hatte ich damals einen Freund, mir das aber eigentlich gar nicht leisten konnte und eigentlich die Zeit entweder damit verbracht habe.
Den Freund konnten Sie sich nicht leisten, nein.
Den Freund, ach, der war nicht so teuer. Der kostete damals nicht viel. Nein, die Bahnkarte. Ach, die Bahnkarte zum Freund. Ja. Und wir hatten damals aber so einen kinderreichen Familienausweis. Das fällt mir auch gerade alles wieder ein. Also es war nicht ganz so teuer.
Der Würmeling, der sogenannte Würmeling.
Der bei uns hieß der Karnickelausweis. Ja, das war auch der Unterschied. Wie auch immer. Jedenfalls habe ich dann die Zeit damit verbracht, 2 Wochenenden in den Norden zu fahren und die anderen 2 Wochenenden zu trauern und Rio Reiser zu hören und Liebeskummer zu haben, bis ich dann mit einer Clique aus der, von der Ausbildung dann zu einem BAP-Konzert ging. Und das war so eine...
Das hat das Herz aufgeschlossen.
Da habe ich gedacht, es gibt doch echt tolle Rheinländer.
Und Wolfgang Niedecken singt jetzt für uns, das war der zweite Song, Song, den Dora Held sich gewünscht hat. Und wir hören jetzt Alles im Lot. Tut gut. Haben Sie Angst vorm Zahnarzt?
Ja, wie verrückt.
Ich habe nämlich bei der Recherche, wir reden ein bisschen über Sylt, weil wenn Ihnen ein Landstrich am Herzen liegt, dann ist es Sylt. Und es mag für die Zuhörerinnen und Zuhörer von Meyer Burkhardts Frauengeschichten interessant sein, dass die erste zugelassene Zahnärztin, die erste Frau, die je den Zahnarztberuf ausüben durfte, das war Henriette Hirschfeld-Tiburtius. Und die hat gelebt von 1834 bis 1911. Und wo durfte sie ihren Beruf ausüben? Auf Sylt.
Ja.
Das ist Recherche.
Hilft mir aber auch nicht wirklich weiter.
Unterscheidet sich eine Lesung von Dora Held auf Sylt von Lesungen an anderen Orten? Werden Sie da noch mehr gefeiert? Oder ist es ein bisschen so, dass Sie vielleicht Hemmung haben, weil so viele da unten sitzen, die Sie kennen?
Ach, so viel sind das ja gar nicht. Also, Hemmung eigentlich nicht. Es ist schon so, dass ich das immer ganz schön finde, dass die Familie da sitzt. Das ist dann schon doch ein bisschen Heimspiel. Wobei die eben alle ähnlich pragmatisch sind und dann kommt dann eben, sag mal, wie hast du deine Füße immer hingestellt?
Ja.
Bei der letzten. Also ich hatte die Schuhe drückt und so ein bisschen, dann habe ich das ein bisschen so, also die Spitzen zueinander. Und guck doch mal auf deine Füße. Da machte meine Mutter immer so Bewegungen, ich wusste aber gar nicht, was sie meinte. Das ist dann schon, aber nee, ich finde es halt nett, dass man dann mit Mutti nach Hause fährt.
Wobei Mutti hat ja auch mal gesagt, bei einer der früheren Lesungen, die im Internet zu sehen war und es war sehr heiß und es war Sommer und die Fliegen flogen zwischen Kamera und ihnen einher und sie kamen nach Hause und haben gesagt, Mensch, Mami oder Mutti, wie fandst du die Lesung und was hat sie gesagt?
Was hast du denn immer in deinem Gesicht rumgefuscht? Das war ja furchtbar. Ja. Es war wirklich, das war eine Open-Air-Lesung und das war leuchtet und es waren wahnsinnig viele diese kleinen Dinger. Und da habe ich immer so gemacht. Und dann sagte sie, das musst du dir mal abgewöhnen, du hast dir sagen, im Gesicht gewischt, ich konnte gar nicht zuhören.
Kauf dir eine andere Hautcreme,
hat sie auch gesagt. Das hat sie auch noch gesagt.
Kauf dir eine
bessere
Hautcreme.
Das ist immer gute Recherche hier. Genau, was hast du denn da drauf gehabt? Die kommen doch nicht einfach so an. Da kamen sie, aber...
Sylt heißt List.
Ja.
Sie waren schon... als Kind, immer wieder auf Sylt bei der Großmutter. Es gab gar keine Alternative. Nee. Wenn es um Ferien ging, erster Ferientag, Sylt.
Dahin.
Macht man noch Urlaub, wenn man Sylt hat? Also braucht man noch Urlaub? Oder sind Sie Urlauberin?
Ich war nie Urlauberin, also genau deswegen, weil ich eigentlich immer, ich erhole mich da auch ganz schnell. Wenn ich da einmal da bin, einmal so. Am Strand gucke, ist gut.
Dann ist immer Trennungsgrund.
Genau.
Ich bin nach 3 Tagen erholt und sage, komm, fahr nach Hause.
Ja, also, das auch.
Geht mir auch so.
Nee, Ich war wirklich tatsächlich immer sehr reiseunlustig, was aber auch mit dem Außendienst zu tun hat. Und wenn man sowieso das ganze Jahr über dauernd unterwegs ist und dann noch Sylt hat, dann muss man auch nicht unbedingt, also jedes Koffer packen, finde ich eigentlich anstrengend. Ich mache jetzt so seit ein paar Jahren mit einer Freundin, die mich zwingt, immer so einmal eine Woche oder zweimal auch im Jahr mal eine Woche Tennisurlaub. Das finde ich ganz toll.
Und allein die Formulierung, eine Freundin,
die mich zwingt
ja,
die
Urlaub
auch,
zu machen.
Die hat mich auch gezwungen und es geht auch so weit, dass sie wirklich alles bucht. Die einzige Frage, die ich beantworten muss, ist Gang oder Fenster. Und die Kontonummer habe ich. So, und dann bekomme ich noch eine Restsumme, aber sie macht das immer ganz schön. Und das finde ich jetzt, so langsam komme ich auf den Geschmack. Ich war jetzt letzte Woche da und es war, also auf Mallorca, und es waren einfach 24 Grad. Ja. Und eine Woche, und dann kamen wir aus dem Flughafen in Hamburg raus und ich dachte, oh Gott, der hat eine Mütze auf. Das fand ich schlimm. Und da denke ich mir, vielleicht wird das doch nochmal was, weil diese Kälte und so Winter, das kann ich schon immer weniger leiden, je älter ich werde.
Das geht mir aus. Die Menschen gucken auch verdrießlicher.
Ja.
Sie haben sich ja an einem neuen Genre versucht. Der erste Krimi. Mhm. Er spielt auf Sylt. Mhm. Haben Sie vertrautes Terrain gewählt, weil es auch schon ein neues Genre war, dass Sie sagen, wenigstens der Ort muss vertraut sein, wenn ich schon eine neue Gattung probiere?
Ja, ich bin auch ein bisschen recherchefaul, muss ich sagen. Das hat was damit zu tun. Also es ist halt auch einfach, in Westerland bei der Polizei vorbeizufahren und zu fragen, ob man mal reingucken könnte, weil man so ein paar Fragen hat, als wenn man in Hamburg oder in Köln irgendwie versucht, über die Pressestelle der Polizei einen Termin zu kriegen.
Ja.
Dann ist einfach so, dass ich diese Insel kenne, ich muss da keine Orte ablaufen und muss jetzt nicht gucken, dass jetzt jemand von Wenningstedt nach Westerland zu Fuß geht, sondern weiß eben, das geht nicht, da fährt man mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder mit dem Auto. Das sind so Sachen, ich habe dann auch die Bilder im Kopf, die ich kenne. Das hilft dann schon sehr.
Der Roman heißt Böse Leute und es geht um eine Einbruchserie.
Genau. Wobei aber auch eine Tote dann irgendwann da liegt.
Das ist ja beim
Sonst
Krimi hilfreich.
Ja kein Krimi.
Das ist ja hilfreich. Jetzt könnte es ja sein, dass Sie mit dem Krimi auch mehr männliche, also das männliche Gehirn ist ja doch einfach strukturiert. Der Mann liest gerne, sagen wir, übersichtlich. Der Mann liest Krimi, da gibt es einen Toten, einen Kommissar, einen Zeugen und mutmaßlich einen Täter. Das verstehen wir Männer relativ schnell.
Genau.
Während die Frau ja, was die Engländer Armchair Traveling nennen, die Frauen entwerfen sich in ihren, wenn sie einen Roman lesen, in andere Identitäten, in andere Welten. Also träumen von einem jugendlichen Pferdepfleger in Wales oder so. Darauf käme, ja, also das höre ich immer wieder. Also die
Ich habe keinen Pferdepfleger, nee, ich habe noch nie einen Pferdepfleger gehabt.
Kommen denn zu Ihren Lesungen bisher auch Männer oder haben Sie tatsächlich überwiegend weibliche?
Ja, natürlich. Also auch Männer, glaube ich, verstehen meine Bücher, weil sie sind jetzt nicht so verschlungen, die einzelnen Stränge, dass man ihnen nicht folgen könnte, wenn man ein einfach strukturiertes, wie haben Sie es gesagt, Männergehirn hat.
Ja.
Das geht schon. Nein, es ist schon so, dass ich 100 Frauen und 4 Männer habe.
Muss das schön sein, ja.
Ja, wobei die Männer sich, glaube ich, wirklich immer am meisten amüsieren. Das ist dann schon, die können ja auch über sich selber lachen dann bei solchen Geschichten. Ja. Also das ist wirklich ein Unterschied. Da ist auf Sylt zum Beispiel auch ein Unterschied, Urlaubsorte oder so. Also ich glaube, es ist ganz böse. Ich meine nicht gar nicht jetzt so böse, aber da ist was dran. Dann bleiben die Männer nicht allein in einem Hotelzimmer oder in einem Ferienwohnung. Die müssen dann mit.
Ja.
So, und dadurch, ich weiß nicht, ob die Frauen dann denken, da macht was kaputt oder aber alleine nicht... Das fällt mir immer ganz extrem auf. Auch, ich weiß auch auf Amrum schon und auf Föhr. Und da sitzen immer Paare, sonst nie. Und dann denke ich immer, die können doch auch jetzt im Hotel Fußball gucken oder Fernseh gucken oder was anderes machen oder sowas.
Ich kann Ihnen das exakt erklären, wie das geht. Die Frau sagt im Urlaub zu ihrem Mann:
Schatz,
wir müssen auch mal wieder das gemeinsam machen. Das gehört zu einer guten Ehe dazu.
Und dafür sind wir doch jetzt
und
hier.
Und dann sagt er: Urlaub, super, Autorenlesung. Dann, Sie haben eben erwähnt, dass Sie, sagen wir mal, Sie haben gesagt sogar, ich bin recherchefaul. Mag es daran liegen, dass Sie historische Stoffe, die einer größeren Recherche bedürfen, bisher gemieden haben? Ist das so?
Auch weiterhin meiden werde. Das weiß ich jetzt. Einmal das, ich habe einen großen Respekt vor Leuten. Ich habe Rebecca Gablema kennengelernt, die ja wirklich unfassbar arbeitet, bevor sie überhaupt den ersten Satz schreibt.
Übrigens auch ein Pseudonym. Ne?
Ja, ich weiß, genau.
Sie heißt eigentlich Ingrid Krane Mischen.
Genau, ja, dafür hat sie sich Ingrid bei mir auch entschuldigt. Ich habe gesagt, du, ich heiße Schmidt in echt, das ist alles okay. Nein, die ist ja ganz, ganz reizend. Und ich habe mal mit der mich länger mal unterhalten und das finde ich toll, was die macht. Aber ich hätte also A, keine Geduld und ich bin auch selber kein Leser von historischen Romanen, was es ja auch nicht leichter macht, einen solchen zu schreiben.
Was lesen Sie, wenn Sie jetzt nicht in Ihrer Eigenschaft als Verlagsvertreterin, können Sie überhaupt noch entspannt zur Entspannung lesen?
Ja, doch, das kann ich. Also das sind immer so bestimmte Zeitpunkte, wenn ich dann mit der Reise anfange und die Manuskripte sind alle gelesen und ich finde es auch ganz, ganz toll, in eine Buchhandlung zu gehen und mir wirklich eins auszusuchen. Das finde ich nach wie vor toll, weil so bekomme ich ja alles verordnet. Und das mache ich auch dann wirklich schon öfter, dass ich wirklich mal gucke, auch jetzt nicht kein neues Buch lese, sondern auch mal gucken, was steht da eigentlich noch in den Regalen, was kenne ich noch nicht. Und also man bekommt ja immer nur neue Bücher empfohlen, als wenn sie schlecht würden. Also das ist ja schon so alt oder so ein halbes Jahr. Und das finde ich ganz schön, das entgeht einem ja auch ganz viel. Und dann habe ich auch so ein Gefühl, wenn ich mir selbst was ausgesucht habe, habe ich auch das Gefühl, das ist privates Lesen. Das ist ganz unterschiedlich. Also ich lese tatsächlich ganz gerne Krimis, wobei ich deutsche Krimi-Autoren sehr mag. Ich mag keine brutalen, keine nackt und zerhackt Krimis, wie meine Freundin immer sagt.
Sie haben mir in der S-Bahn erzählt, dass die brutalen Krimis besonders von Frauen geschätzt werden.
Ja, das stimmt auch, ja. Aber da gehöre ich nicht dazu. Es ist aber tatsächlich so, dass je mehr gehackt, desto mehr Leserinnen.
Wie erklären Sie mir das als Frau? Was ist das in euch, was da wachgerufen wird?
Ach, das ist so eine Sache, da redet man nicht gerne drüber.
Meine Damen und Herren, das ist guter Brauch bei Maya Burka. Es ist guter Brauch bei Maya Burkas Frauengeschichten, dass auch immer ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Heute hat sich Rod Stewart, Sting und Bryan Adams mitgebracht. Und es kann nur einen Song heute geben, wenn man eine so große Romanautorin zu Gast hat. All for Love heißt der Song. Oh. When there's love inside, I swear I'll always be strong. Then there's a reason why, I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt. Make it all for one, all for love. Let the one you want be the one you want, the one you need. 'Cause when it's all for one, it's one for all. When there's someone that you know, then just let your feelings. Sekt spielt eine große Rolle. Es gibt kaum ein Interview mit Dora Held. Befragt, was ist das Schöne, was macht Spaß, was ist mit Freunden an der Alster Sekt zu trinken. Sekt kommt oft vor. Schreiben Sie mit einem Quäntchen Alkohol besser? Fällt es Ihnen leichter? Spielt der Alkohol in Ihrem Werk eine Rolle?
In meinem Werk und in meinem Leben, also bestimmt, jetzt also nicht so unmittelbar als Prost, ja, als Treiber. Nee, ich finde das, also es gibt durchaus Dialoge, die man am Abend schreibt, also so in der sechsten, siebten Stunde des Schreibens, die flotter von der Hand gehen, wenn man schon ein Glas Wein getrunken hat. Ja, das muss ich sagen, aber es wäre jetzt nicht so, dass ich das jetzt jeden Abend tue und ansonsten keine Dialoge schreiben kann. Nein, so weit geht das nicht.
Gibt es Rituale beim Schreiben?
Ja, es gibt Rituale. Ich brauche wirklich Ruhe und ich brauche einen Kaffee vorher und ich muss mir immer erstmal die letzten drei Seiten wieder durchlesen und ich muss mich dann richtig hinsetzen und dann muss ich noch einmal aufstehen irgendwie und so. Man muss aufgeräumt anfangen.
Von Mozart ist ja überliefert, dass wenn er komponiert hat, er immer froh war, dass wenn auf der Stiege, also im Treppenhaus, jemand Lärm machte, war er insofern froh, dass er dann eine Erklärung hatte und eine Entschuldigung vor allen Dingen, warum er jetzt nicht schreiben kann, weil da ist ja wieder diese Frau von nebenan, die Lärm macht. Sind Sie ein Konzentrationsmensch oder Ist es auch so, dass die in die Müllabfuhr kommt?
Ja, die Müllabfuhr, also kurze Momente nicht. Dann ist es so, dass man denkt, ach ja, dann stehst du mal auf und kochst einen Kaffee. Der Monat, wo ich eigentlich fast mal durchschreiben kann, ist Mitte September und Mitte Oktober geht das mal ganz gut. Und dann gibt es aber in Hamburg die Erfindung, nicht nur in Hamburg, aber der Einsatz der Laubbläser.
Super.
Und das bringt mich wirklich an den, also da geht es dann tatsächlich nicht mehr. Da habe ich schon wirklich so Tage aufgehört, es ging ohnehin nicht, ich hatte irgendwie keine Idee oder ich kam nicht rein. Und dann kommt der Laubbläser und der kommt dann auch mal näher ans Haus, der geht bei uns immer im Kreis. Und auf diesen Geraden,
ja,
da merke ich wirklich, dass ich sage, so jetzt klappe ich zu, jetzt gehe ich irgendwie, keine Ahnung.
Aber der Laubbläser ist ein sehr männliches Requisit. Ich kenne viele Männer, die kaufen sich so Ding, obwohl sie gar keinen Garten haben.
Also ich kenne... Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich irre, ich kenne keine einzige Frau und ich habe auch noch in meinem ganzen Leben keine einzige Frau gesehen, die so ein Ding benutzt hat. Keine. Also ich kenne nur Männer, die das benutzen. Jede Frau nimmt eine Hake.
Ja. Gut.
Ja.
Elke Heidenreich hat mir mal gesagt, wenn sie den ersten Satz in einem Roman liest, dann hat sie zumindest ein Gefühl, ob der Roman gut ist oder Ihrem Interesse entspricht. Denken Sie lange über den ersten Satz nach?
Ja, doch, über den denke ich lange nach und es kann sein, dass ich den habe und den hinterher nochmal wieder ersetze. Das kann sein. Ich finde den ersten Satz auch wichtig. Der Einstieg muss sitzen.
Ihre Werke werden ja auch verfilmt, Ihre Bücher werden verfilmt und es gibt sehr gute Drehbuchautoren, die sagen, das Exposé, also die 3, 4, 5 Seiten, die die Grundlage für das Drehbuch sind, dafür brauche ich mehr Zeit, weil da baue ich die Konstruktion des Buches. Mhm. Wenn das stimmt, fallen mir die letzten 120 Seiten relativ leicht.
Ja.
Schreiben Sie auch ein Exposé und denken lange über die Konstruktion der Geschichte nach?
Das war der Grund, warum ich den Krimi geschrieben habe. Das ist ja jetzt nicht so ein kompletter Genrewechsel, aber es ist eben Krimi. Ich schreibe immer Exposé, aber ich folge dem nicht immer unbedingt. Und das kann schon sein, dass mir irgendwie eine Figur wegrutscht und anders wird. Und ich habe ja immer nicht so durchgehende Zeiten zum Schreiben, sondern muss ja immer wieder zwischendurch andere Sachen machen. Ich notiere mir das dann nicht. Also ich schreibe da die Änderungen nicht auf, sondern ich denke, ach, die weißt du ja. Ich weiß die aber in 3 Wochen nicht mehr, obwohl ich das immer mir einbilde. Und dann habe ich das schon ganz oft gehabt, dass ich dann wirklich anfange zu eiern. Also das kommt, ich kriege den Strang auch nicht wieder zusammen, es ärgert mich jedes Mal maßlos. Und irgendwann hat mein Agent mal zu mir gesagt, der sich auch darüber geärgert hat, dass er dann immer die Seiten dann liest und denkt, wer ist denn jetzt Jurek, wo kommt der denn her? Und ich sage, ja, ich weiß es auch nicht. Also,
lass
ich
mich
weiß auch nicht, was der machen soll. Ja. Ich lasse ihn erst mal drin, ja. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Ich habe es nicht notiert, aber ich hatte eine tolle Idee. Der hat mal zu mir gesagt, in meiner Arbeitsweise könnte ich ihm keinen Krimi schreiben, weil da muss ich mich zwanghaft an dieses Exposé halten. Und deswegen wollte ich das ausprobieren. Und das war wirklich so. Da habe ich viel länger an der Vorarbeit gesessen. Wenn ich genau weiß, in dem Kapitel kommt jetzt A zu B und C guckt zu und D macht, dann schreibe ich das richtig schnell runter. Aber bis ich weiß, was in dem Kapitel sein soll und was dann auch in den Folgekapiteln kommt, das finde ich wirklich das Schwierigste im Moment. Und das war beim Krimi so, dass ich da viel lernen musste und wohl auch wirklich viel gelernt habe.
Ein Krimi folgt einer mathematischen Formel. Er muss stimmen.
Der Böse ist am Anfang böse, in der Mitte böse und hinten auch noch. Also der kann auch nicht ausbüchsen irgendwie oder anders werden. Das muss so sitzen.
Aber Sie haben bei den Verfilmungen, wenn ich das richtig sehe, nicht den Wunsch geäußert, das Drehbuch auch schreiben zu wollen.
Nee, ich kann es auch nicht. Also ich finde, ich kann das grundsätzlich nicht leiden in allen Bereichen des Lebens, wenn Leute in Dinge reinquatschen, von denen sie keine Ahnung haben, um es ganz mal böse mal zu sagen. Drehbuch schreiben ist wirklich ein Handwerk, das muss man lernen. Da gibt es Kurse für, die jemand gibt, die man bezahlen muss und bei denen man auch Zeit verbringt, das zu lernen. Ich habe das noch nie geschafft, ich würde es immer gerne mal machen, aber ich habe nie einen Drehbuchkurs hingekriegt zeitlich. Und ich kann es deswegen auch nicht und ich würde auch nie jemandem reinquatschen.
Sie sind Tatort-Fan?
Ja.
Auch so, dass Sie Sonntagabend keine Einladung annehmen. Ihr Freundeskreis weiß, Dora Held am Sonntagabend anzurufen, ist A, schon Nötigung. Also, und einladen.
Kein Problem, 10:15 gehe ich ran.
Geht das Leben wieder weiter?
Ja, aber wenn es schöne Einladungen sind, bei bestimmten Tatorten die annehmen. Nicht bei allen, das stimmt schon.
Und gibt es einen Lieblingstatort?
Das ist natürlich Münster und Köln. Da sind wir uns allein.
Welche Gefühle begleiten Sie, wenn Sie den letzten Satz in einem Roman geschrieben haben? Erleichterung oder Melancholie?
Beides. Und zwar wirklich halbe halbe. Also eine große Erleichterung, dann bin ich immer so... ich kann das ganz richtig beschreiben, es gibt doch diese hysterischen Weinkrämpfe, wenn man sich so als Kind so ganz toll freut, so Weihnachten oder die Geschenke auspackt, dass man das so kurz vor Tränen ist. Das Gefühl habe ich dann manchmal auch. Und dann habe ich das Gefühl, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Das kommt dann auch noch dazu.
Ich nehme an, Sie machen eine Flasche Sekt auf.
Ich trinke gar nicht so viel Sekt. Also das steht immer überall. Also,
dann legen Sie Adele auf.
Das, ja. Die lege ich aber übrigens auch im Moment beim Schreiben auf. Ich habe immer so eine Musik beim Schreiben, das ist im Moment Adele.
Deswegen hat sich Dora Held von Adele den Love Song gewünscht.
Ja.
Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I
Zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, Dora Held. Als Sie 40 Jahre alt waren, so lange kann das ja noch nicht her sein, haben Sie Ihre Personenwaage zum Recyclinghof gebracht.
Ein Tag danach, genau. Mhm.
Ist damit so ein Punkt erreicht gewesen, wo Sie gesagt haben, ich will jetzt endlich mir gehören, ich will keinem Diktat mehr gehorchen, ich bin ich.
Nee, ich war es wirklich richtig leid. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gekommen ist. Ich glaube, es war eine Woche vorher, war ich irgendwo eingeladen und bei einer Freundin, die unglaublich gut kochte, und da saß neben mir irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer, also ich kannte die auch nicht, die waren am Abend da, und hat von diesem wirklich wunderbar gekochten Essen immer nur so Häppchen gegessen und sagte, ach ja, Mensch, aber ich war gerade im Urlaub und da kneift wieder alles. Und ich fand das so unsäglich und habe gedacht, nee, jetzt ist Schluss. Und dann sagte irgendjemand, naja, du wirst ja auch 40, da geht es ja auch alles auf die Hüften. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich das Ding da weggefeuert und habe seitdem mich wirklich bis auf den Arzt, also beim Arzt, wenn man mal auf muss oder so, mich nie wieder gewogen.
Und das ist, ich finde das insofern spannend, so interessant, weil ich kenne keinen einzigen Mann, und ich kenne, halten zu Gnaden, mehrere Männer, der dünne Frauen, die gymgestählt sind, mag. Das ist irgendein Wettbewerb unter Frauen, der mit uns Männern gar nichts zu tun hat. Ich glaube, Frauen...
Wobei ich das auch wirklich eine steile These finde, dass alles, was Frauen machen, immer mit Männern zu tun haben
muss. Ja, das.
Also das glaube ich aber ernsthaft.
Meine Damen und Herren, was hat Dora Held mit Champagner gemeinsam? Der Champagner ist erfunden, weil schwäbische Winzer schlechten Wein machten, eine schlechte Ernte hatten und ihn dann mit Kohlensäure versetzt haben. Man merkt das noch. Teitinger, Röderer, Tétanger, Röderer. Und dann, der Champagner ist im Grunde entstanden, weil es ein Problem gab in der Ernte.
Okay.
Und die Frage ist, hätten Sie je angefangen zu schreiben, wenn Sie nicht das Scheitern, auch eine steile These, Ihre Ehe zu bewältigen gehabt hätten, wenn Ihre Ehe glücklich für immer da gewesen wäre?
Ich fand jetzt die Überleitung vom Champagner jetzt so rüberzugehen, die... Die fand ich jetzt, da wusste ich lange nicht, wohin es geht. Ist tatsächlich so, also aus mehreren Gründen. Also zum einen hat sich damals nach dieser Trennung ja mein Leben so extrem verändert, weil ich auch dann sofort da weggezogen bin und den ganzen Freundeskreis verändert habe. Also da ist ja ein Riesenschritt gewesen. Ich glaube, man kann, das ist so eine Theorie, ich weiß nicht, ob die jetzt auch wieder steil ist, aber ich glaube, also bei mir ist es so, man kann, glaube ich, schwer kreativ sein, wenn man richtig gut gelaunt und satt ist und glücklich sich fühlt oder so. Ich glaube, dann ist man nicht wirklich kreativ. Ich glaube, das geht wirklich nur, wenn man, wenn es einem einfach mal richtig blöde ging und man da irgendwie raus will. Und die andere Sache ist, deswegen stimmt es auch, wenn ich immer noch verheiratet wäre in diesem kleinen Ort in der Nähe von Cuxhaven, ich glaube, ich hätte, also dieses Schreiben ist ja auch ganz egozentrisch. Man ist ja manchmal auch ungenießbar. Oder ich, wenn ich viel schreibe, mache ich auch nicht reden. Und ich stehe dann auch manchmal morgens um sechs auf oder gehe abends erst um halb eins ins Bett und spreche nicht und ziehe mich auch nicht schön an oder so. Also das ist jetzt nicht so schlimm, weil da keiner ist, den das stört. Aber es hat ja auch eine gewisse Egozentrik, wenn man so weg ist aus dem Leben, wo es schwierig ist, wenn das jemand mitmachen muss. Also das war sicherlich auch einfacher dadurch.
Dann wünsche ich mir im Namen Ihrer Leserinnen und Leser, dass so ein Hauch, ein Quäntchen Melancholie Sie begleiten möge, damit Ihrer Kreativität nichts in den Wege gerollt oder gestellt wird. Und ich freue mich sehr, dass Sie meine Einladung zu Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass Sie sie angenommen haben hier in Neustadt am Rübenberger. Meine Damen und Herren, unser Gast heute war Dora Held. Vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.